gekümmert. Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Wie schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der KKH und FAMPLUS. Und eigentlich wollte ich sowas erzählen wie 300.000 pflegebedürftige Kinder gibt es in Deutschland und Eltern, die ihre Kinder pflegen. Aber eben schon beim Vorgespräch wurde gesagt, ja, da kommen ja noch ganz, ganz viele pflegebedürftige Kinder mehr dazu. Sie merken also, ich habe zwei absolute Experten hier bei mir in der Runde zum Thema Kinder mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf, Hilfen für Familien. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich Viktoria Eiden, Pflegeberaterin vom FAMPLUS. Schön, dass du da bist, Viktoria.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Markus Oppel, Pflegeberater und absoluter Experte auf dem Gebiet pflegebedürftiger Kinder. Auch an dich, Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und dazu sei noch gesagt, du bist selbst zweifach pflegender Vater. Viktoria, du hast auch privat Einblicke in das Thema. Deswegen, es könnte gar nicht expertenmäßiger sein als die Runde, die wir hier heute haben, ihr zwei. Bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, und ich glaube, es wird heiß hergehen, lasst uns bitte eine kurze Frage klären. Welche Ursachen gibt es eigentlich für eine Pflegebedürftigkeit bei Kindern? Und ich glaube, die Antwort wird schon lange dauern, oder?
Die Antwort kann lange dauern, wenn wir es nicht abkürzen, denn die Range, die Spanne von pflegebedürftigen Kindern, die reicht eben von einer einfachen Entwicklungsverzögerung im Bereich Sprache oder Motorik bis hin zu Schwerstpflegebedürftigen, die mit Pflegegrad 5 im Wachkoma liegen. Also die Spanne, diese Range ist, glaube ich, so schon relativ gut erkennbar. Und Viktoria, du erzählst uns jetzt bestimmt gleich, was die häufigsten Diagnosen sind, die zu den in Anführungszeichen niedrigeren Pflegegraden führen.
Ja, die meisten Kinder haben, oder wo bestimmt jeder auch jemanden kennt, der das hat, sind einfach Kinder, die Diabetes haben, Asthma, Neurodermitis, vielleicht als kleines Kind noch einen Herzfehler, später dann oftmals ADHS-Symptomatik, Entwicklungsverzögerungen. Das sind so die Themen, die häufig, sehr, sehr häufig vorkommen, wo die Familien meistens noch ein relativ normales Leben führen können, sage ich. Natürlich mit Herausforderungen, ganz klar.
Das, was du genannt hast, Viktoria, entschuldige, Diabetes zum Beispiel und Asthma, das wäre dann zum Beispiel so ein Pflegegrad 1?
Das kommt auch aufs Alter drauf an und auf das Ausmaß der Erkrankung, aber die findet man oft im Pflegegrad 1 und 2. Mhm. Das muss man tatsächlich sagen, bei Kindern ändert sich ja die Kinder werden größer, lernen mehr selbst zu machen. Manche Medikamente werden besser. Wenn die kleiner sind, brauchen die viel engmaschigere Unterstützung. Auch von den Begutachtungsrichtlinien her wird nach dem Alter geschaut und mit gesunden, gleichaltrigen Kindern verglichen. Genau, deswegen findet man die so im Pflegegrad 1 und 2, genau. Aber die haben natürlich ein Kind mit Asthma und Diabetes. Sind jetzt Erkrankungen, mit denen man sagt, da kann man natürlich erstmal ein relativ normales Leben führen und erwachsen werden und ist jetzt nicht akut täglich vom Tod betroffen oder von einer akuten Verschlechterung. Aber wir haben natürlich im Kindergarten, in der Schule deutliche Herausforderungen, die viel größer sind als jetzt der Pflegeaufwand. Einfach von der Inklusion her, darf das Kind mit auf eine Klassenfahrt, darf es überhaupt den ganzen Tag ohne Begleitung in der Schule sein. Was ist im Sportunterricht? Was ist, wenn es im Pausenhof zu viel spielt und Kind ist? Also da haben wir viel mehr Alltagsprobleme, die dann den viel größeren Aufwand machen, die aber gar nicht in den Pflegegrad gehören.
Dann lass uns doch direkt dieses Thema mal nehmen, weil du hast gerade schon angesprochen, so ein Kind geht ja in den Kindergarten, wenn es gut läuft, tatsächlich in die Schule. Wie wird denn da geholfen, beziehungsweise was brauchen die eigentlich für eine Hilfestellung? Auch die Einrichtungen, das ist ja auch so ein Problem, ne?
Ja, es ist wirklich unterschiedlich. Man muss jedes Kind einzeln betrachten. Man kann natürlich grob sagen, ein Kind mit Asthma, das dann medikamentös gut eingestellt ist, finden die Eltern auch irgendwann raus, was sind so Auslöser. Dann kann man versuchen, die zu vermeiden. Und dann gibt es eigentlich meistens einen klaren Plan, was ist die Basismedikation, wann wird inhaliert, was sind die Bedarfsinhalatoren, die das Kind dabei haben sollte. Bei einem Kindergartenkind kann man es natürlich nicht erwarten, dass es das alleine machen kann, wenn es merkt, ich kriege keine Luft mehr, dass es sein Asthmaspray auch richtig einnimmt. Das heißt, wir brauchen hier sowohl das Vertrauen der Eltern, dass die Einrichtung das erkennt, Die Einrichtung braucht aber, das ist das viel Größere, braucht auch eine gute Leitung und eine gute Teamstruktur, die bereit ist, sich Wissen anzueignen, bereit ist, von einem Kinderpneumologen Notfallpläne zu haben, wo einfach sehr deutlich drinsteht, wenn das eintritt, wird folgende Sache getan. Und den Willen, auch ein Medikament zu verabreichen. Und da stoßen wir oft an unsere Grenzen. Es gibt ganz tolle Einrichtungen, aber halt nicht immer.
Das wollte ich gerade sagen, Markus, du nickst auch. Bist selber zweifacher
Ja.
Vater. Ich habe drei Kinder, eins davon noch im Kindergarten. Und die sind toll. Die hätten auch den Willen, aber bei uns, sie könnten es personell zum Beispiel gar nicht
Ja,
leisten.
ja, ja.
Was ist das für eine, oder wie kann man da Hilfestellung geben? Wie kann das funktionieren? Das ist ja schon das erste Problem, was mir sofort ins Auge
Ja.
springt, ne?
Ja. Grundsätzlich an der personellen Ausstattung von kommunalen oder kirchlichen oder privaten Kindertagesstätten ist schwierig hinzuwirken als PflegeberaterInnen. Aber natürlich haben wir schon Möglichkeiten. Ich mache zum Beispiel ganz viel Schulungen. Das heißt, ich gehe tatsächlich gezielt in Einrichtungen und mache dort 45er-Schulungen, so nennen wir das im Fachjargon. Das heißt, das kann unter Umständen sogar durch die Pflegekasse refinanziert sein. Und dann gehe ich wirklich hin und mache Elternabende. Schule, die Kollegien in Schulen oder entsprechend auch die Teams in Kindergärten. Ich habe viele Tagesmütter, die sich dann auch mal hier eine Schulung reinholen. Und wir müssen einfach Sicherheit vermitteln, damit wir mit der geringen Personaldecke zumindest diese Ängste, Dinge zu machen, abfangen können. Weil eigentlich kann ich fürs Personal nichts tun, im Sinne von, ich verschaffe euch mehr Stellen. Es gibt da, je nach Bundesland und unter Umständen auch Möglichkeiten, da dann Inklusionsstunden zu bekommen, wenn es ein E-Kindergarten ist. Aber wenn das alles irgendwie nicht funktioniert oder nicht ausreicht, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mit einer 1:1-Assistenz zu versuchen, das Kind inklusionsmäßig in die Einrichtung zu bekommen. Und diese Inklusion ist einfach nicht das, was in Deutschland standardmäßig stattfindet
Oh
aktuell.
Gott, ein wunderbares Thema. Ich habe mir so sofort gedacht, dass wir auf dieses Thema auf jeden Fall noch
Ja.
zukommen und das lange behandeln werden. Jetzt sagt mir mein erster Gedanke, ein Kind, was zum Beispiel Diabetes hat, ein Pflegegrad würde für mich jetzt gar nicht in erster Linie so in den Kopf kommen bei einem schlichten Diabetes. Ist es sinnvoll, schon bei so einer, na, ich will es nicht runterspielen, aber bei einer kleinen gesundheitlichen Einschränkungen direkten Pflegegrad zu beantragen?
Also wenn wir bei der Diagnose Diabetes kurz bleiben wollen, also
Ja.
natürlich dem Pflegegrad 1, den man 100% sicher bekommt mit einem Diabetes Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen, den sollte man auf jeden Fall holen und sollte dann auch den Schwerbehindertenausweis, den Grad der Behinderung beantragen. Das werden 40 bis 50% mit dem Merkzeichen H sein, zumindest bis 11 oder 14. Das steht so im versorgungsmedizinischen Begutachtungsrecht. Das heißt, wir haben hier zwei wichtige Faktoren. Das eine bringt Steuererleichterungen, weil viele Dinge sind leider zuzahlungspflichtig, das muss man so deutlich sagen. Und zum anderen ist die Voraussetzung für Inklusion, dass das Kind von einer Behinderung zumindest bedroht ist. Und das heißt, ich schaffe mit diesen Grundlagen tatsächlich weitere Grundlagen, um im Bereich Assistenzleistungen, also Teilhabe an Bildung in der Eingliederungshilfe, Unterstützung im Kindergarten, überhaupt die Möglichkeit zu bekommen.
Jetzt sprechen wir von einer Krankheit, Diabetes, die kann man ganz einfach und leicht diagnostizieren lassen, sage ich mal. Lasst uns mal so ein bisschen zum Thema Entwicklungsverzögerung springen. Denn das ist ja auch so etwas, wann ist eigentlich so eine Entwicklungsverzögerung pflegegradrelevant? Oder wir fangen nochmal viel früher an, wann ist mein Kind eigentlich entwicklungsverzögert? Weil es jetzt ein bisschen später anfängt zu sprechen, wie läuft das da? Da müsst ihr bitte ganz viel Geschichten erzählen, weil ich glaube, das ist eine Riesenbandbreite zu dem Thema. Viktoria, du hast da, glaube ich, persönlich auch Erfahrung, ne?
Ja, also Entwicklungsverzögerung kann ja von bis sein. Eben, wie du es gesagt hast, ist mein Kind jetzt nur spät dran zum Laufen. Es gibt irgendwann in der Kindermedizin natürlich klare Meilensteine, die ein Kind zu einem gewissen Alter erreicht haben sollte. Und es gibt auch immer so ein bisschen Grenzbereiche dazu, wo man sich ein Kind im Gesamten anschaut. Was kann es denn stattdessen schon? Woran liegt es noch oder steht es kurz vorm Durchbruch? Und dann ist halt einfach das Problem, ja auch, wann wird die überhaupt diagnostiziert? Also man kann jetzt sagen, man hat jetzt sein kleines Kind zu Hause und es dreht sich jetzt 8 Wochen später um. Dann hat sich es auch umgedreht und dann war man in der Zeit vielleicht gar nicht beim Kinderarzt, dann ist es nicht aufgefallen. Irgendwann läuft vielleicht auch später, dann fällt es vielleicht auch noch nicht unbedingt auf. Jetzt ist es so, auch natürlich hier ist die Versorgungsstruktur wird immer enger. Man geht zu den Untersuchungen, die sind ja bei den kleinen Kindern noch viel engmaschiger und dann ja eigentlich nur noch jährlich, ab einem gewissen Alter. Und dann kann es halt sein, dass man ein Jahr lang vielleicht eine Verzögerung hat, aber die ja dann gar nicht auftaucht, weil man das selber ja gar nicht merkt, weil man kennt ja sein Kind so. Dann gibt es natürlich Entwicklungsverzögerungen, wenn das Kind mit 2 noch gar nicht sitzt, dann merkt schon jeder, auch das Umfeld spricht dann mal einen drauf an, hey, was ist denn los? Wieso kann denn das Kind das noch gar nicht? Und dann beginnt eigentlich ja die lange Reise. Weil als erstes fangen ja die Eltern an, zum Kinderarzt zu gehen. Da kann dann alles passieren, dass man den Kinderarzt hat, der sagt, das ist ja prima, dass die schon da sind. Es kann aber auch genauso passieren, dass sie sagen, die Eltern übertreiben, sind Hypochonder, sollen sich nicht so anstellen. Dann vergeht wieder ein halbes Jahr, es wird beobachtet. Dann geht man vielleicht nochmal hin und stellt fest, ja, okay, die Verzögerung liegt immer noch vor. Dann kann sein, dass der Kinderarzt Tests macht oder dann eben überweist, meistens in ein SPZ, also ein sozialpädiatrisches Zentrum, oder mal zum Orthopäden, zum Schauen, passt die Muskulatur. Physiotherapie, irgendwann kommt vielleicht mal das Thema Frühförderung zur Sprache, dass man einfach mal von geschulten Experten schauen lässt, wo steht das Kind, wie groß ist die Verzögerung, da gibt es dann standardisierte Tests. Aber dann vergeht in der Regel eigentlich nochmal bestimmt ein Dreivierteljahr, Jahr, bis man da den Termin hat. Das heißt, oftmals, bis man überhaupt mal bei einem Experten landet, der dann mal anfangen könnte, eine Diagnose zu stellen, sind eigentlich schon oft 2 Jahre vergangen,
Oh
weil
Gott, und
einfach die
wir alle wissen,
Wartezeiten so lang sind.
ja, und wir alle wissen, was das bedeutet, wenn du weißt, Mensch, wir haben da irgendwie ein Problem und man kann dem kleinen Menschen vielleicht gar nicht so wirklich helfen, weil man erstmal gar nicht weiß, was ist denn da genau los eigentlich, ne? Und dann ist dieses eine Jahr rum. Wenn man Glück hat, wie du gesagt hast, hat man dann einen Experten gefunden, der muss dann erstmal die richtige Diagnose stellen, ne?
Ja, und dann muss ja auch erstmal, also dann hat man. Wenn man Glück hat, hätte man dann schon eine Diagnose. Wenn man Pech hat, geht dann eine Gendiagnostik los, die wieder viele Monate dauert. Und dann haben wir immer noch keine Behandlung. Also oft wird dann natürlich symptomatisch geschaut, aber auch bis man dann sein Rezept für die Physiotherapie hat, den Physiotherapeuten hat, die Termine hat, bis das Ganze wirkt, da vergeht einfach sehr viel Zeit. Natürlich googeln die Eltern alle irgendwann, weil es bleibt einem ja irgendwie auch nichts anderes übrig. Und die allermeisten Eltern, die ich in der Beratung habe, machen wirklich alles, was in ihrer Macht steht und versuchen rauszufinden, was könnte meinem Kind fehlen oder zumindest die Symptome, auch wenn man jetzt die Ursache nicht weiß und versuchen bei schwacher Muskulatur spezielle Übungen zu machen, Trampoline, Bewegungssensorik, alles Mögliche. Aber natürlich ist man ja immer der Laie. Und man weiß auch gar nicht, man weiß nie, ob man auf dem richtigen Weg ist und steht einfach sehr lange ziemlich alleine da, konfrontiert aus unterschiedlichen Richtungen mit Haltungen von dein Kind kann viel zu wenig, es ist auffällig, warum weiß man denn immer noch nichts? Also dann lasten oft so ein bisschen Schuldgefühle, man versagt als Eltern, man macht nicht genug, vielleicht arbeitet man auch noch ganztags und hat das Kind in der Betreuung. Also es ist ein immenser Druck zu natürlich der gleichzeitigen Angst, hat mein Kind jetzt nur eine Entwicklungsverzögerung und es gibt sich alles, bis es in die Schule kommt, oder es ist wirklich ernsthaft krank? Und wenn ja, was hat's und was bedeutet das für unser Leben? Und man versucht all diesen, dazu kommt natürlich das eigene Leben, der Beruf und vielleicht noch Geschwisterkinder, man versucht allem gerecht zu werden und hat einfach über eine wahnsinnig lange Zeit sehr viel Ungewissheit und die ist zermürbend, also sehr zermürbend auf Dauer.
Markus, du nickst, du weißt genau, wovon Viktoria spricht, ne?
Ja, mein Sohn, mittlerweile dann doch schon 15 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Ja.
Wir haben schon immer Probleme gehabt, gesundheitlicher Natur, und wir wurden von der Kinderärztin in der Kleinkindphase immer abgespeist mit "Ist infekt, geht weg". Das war die Aussage, die ich tagtäglich bekommen habe, wenn er wieder eine Lungenentzündung hatte und wieder eine Bronchitis und er wieder Blut gespähen hat. Ja, das geht weg, ist Infekt, haben alle Kinder. Nein, es war nicht ein Infekt. Ja. Wir sind dann mit 5,5 endlich bei einem Kinderpulmonologen gelandet, nach langer Wartezeit und Suche. Ja, weil so Spezialärzte auf dem platten Land, wo wir leben, ist jetzt nicht ganz so gut versorgt. Ja. Viele haben Aufnahmestopp schon vor 10 Jahren gehabt und das ist nicht besser geworden, um das sehr deutlich zu sagen. Und dann haben wir natürlich die Situation gehabt, dass wir dann zwar erstmal einen Facharzt hatten, der dann herausgefunden hat, naja, okay, das ist also mindestens ein schweres, nicht kontrollierbares Asthma, aber wir gucken mal weiter. Und dann geht man erst nach Wangen im Allgäu in die Lungenklinik. Dann geht man nach Berlin in die Charité. Dann geht man nach Münster in die Uniklinik, in die Kinderpulmonologie, weil nur dort auf EU-Ebene ein Forschungsprojekt läuft, wo man dann die Ziliendyskinesie, also die Beweglichkeit der Lungenhärchen, messen kann. Dann muss ein CT gemacht werden, das dauert ewig. Dann macht das Kind nicht mit, weil das hat ja schon ganz viel erlebt in seinen jungen Jahren. Dann hat man hier ständig Abbrüche, muss wieder neue Termine machen. Und irgendwann landet man dann in der Spezialambulanz, die für einen zuständig ist. In unserem Fall in München, in der Spezialambulanz für seltene Lungenkrankheiten. Und das dauert halt 5 Jahre, diese Odyssee. Und das ist, mein Spezialgebiet ist seltene Erkrankungen bei Kindern. Und da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Das kommt
Genau.
natürlich dann on top. Ja, das kommt on top. Wir haben also eine Entwicklungsverzögerung, die ist dann irgendwie unter Kontrolle. Das heißt, die haben Therapien, die haben vielleicht die passende Einstufung in sämtlichen Sozialrechtsverfahren vom Pflegegrad bis Grad der Behinderung, haben vielleicht Unterstützung im Alltag, haben vielleicht Unterstützung im Bereich Schule, Kindergarten. Und dann kommt man irgendwann erstmal in Richtung Therapie. Das dauert.
Du hast um die 490 Familien, die ihre Kinder zu
Genau.
Hause, also mit pflegebedürftigen Kindern in einer ganz breiten Range eigentlich an
Ja.
Pflegebedürftigkeit. Das heißt, du hast da wirklich einen absoluten Überblick. Was ist denn das Gros der Pflegebedürftigkeit? Sind das eben Dinge wie zum Beispiel ein Asthma, ein Diabetes oder sind das ganz, ganz, ganz schwere Fälle?
Also früher waren es tatsächlich im Schwerpunkt absolut diese in Anführungszeichen niedrigen bis mittleren Pflegegrade. 1, 2, 3, also die Diagnosen, die wir alle jetzt schon genannt haben. Seitdem ich mich jetzt vor einigen Jahren darauf konzentriert habe, die Schwerstpflegebedürftigen mit seltenen Erkrankungen aufzunehmen, vermehrt und viel im Bereich Krebserkrankungen bei Kindern unterwegs bin und eben im Bereich lebensverkürzende Diagnosen, wird es natürlich so eine gewisse Verschiebung gegeben haben. Aber das ist so 50-50, ne? Also ich habe schon jeden Tag irgendjemand lebensverkürztes dabei in den Besuchen, im Hausbesuch, aber auch Leute, wo es eher darum geht, so schau mal das Zeugnis an, können wir da noch was machen. Ne? Also das ist natürlich auch sehr schön, dass man die Abwechslung noch hat.
Sag mal, Markus, du hast gerade von deiner Geschichte erzählt. Jetzt erzähltest du, dein Sohn war ungefähr 5, dann kommen die auch irgendwann in die Schule. Aber ihr habt diese ganzen Jahre Kliniken und Berlin und man hört es ja, du kommst eher aus Süddeutschland. Das heißt, ihr musstet nach Berlin reisen. Dann kam der ja irgendwann in die Schule. Und welche Hilfen gibt es für genau diese Familien, wenn die Kinder krankheitsbedingt eben Krankenhausaufenthalte oder auch Therapien hinter sich bringen müssen? Wo kann man da helfen? Wo, an wen wende ich mich als Familie?
Das Schöne ist, in meinem speziellen Fall, um das schnell noch abzuschließen, wir haben das Glück, dass wir ein extrem schlaues Kerlchen hatten und der sämtliche Fehlzeiten und Rückstände immer aufgeholt hat.
Oh,
Also
super.
der hat unter den Top 5 seinen qualifizierten Hauptschulabschluss jetzt letztes Jahr gemacht, ist jetzt in der erweiterten Hauptschulbereich unterwegs und der hat zwischen 40 und 50% Fehlzeiten in der Schule. Das ist normal bei solchen Diagnosen. Das heißt, wenn das Kind natürlich gewisse Fähigkeiten hat und das fördernde Umfeld, in dem Fall jetzt von meiner Frau und mir und natürlich auch im Bereich der PädagogInnen und LehrerInnen und dem ganzen Umfeld im Bereich Schule, wenn da verstanden wird, der ist jetzt heute krank. Ich weiß gestern auch, der ist nach Hause gefahren mit seinem E-Scooter und dann musste ich ihn vom Nachmittagsunterricht krank melden, weil es ihm plötzlich schlecht ging. Das müssen Lehrer natürlich verstehen, dass dieses Kind jetzt nicht krank macht. Dieses Kind hat jetzt eine akute Verschlechterung einer bestehenden Situation. Das verstehen Lehrer natürlich über die Jahre, ja? Und wenn man dieses Umfeld nicht hat, wie es die meisten Familien haben, dann wird es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig.
Und das, was du sagtest, also dass euer Sohn das alles toll aufgeholt hat, aus eigener Kraft und natürlich mit euch im Rücken, ist total super. Das wird natürlich nicht in den meisten Fällen der Fall sein, ne? Das heißt, man müsste, oder? Also ich aus eigener Erfahrung könnte sagen, dass es dann doch so ist, wenn ein Kind leistungsmäßig eher abfällt, dann wird das halt mal so mit durchgezogen. Aber man bekommt ja jetzt seitens der Schule zum Beispiel keine Hausaufgabenbetreuung oder solche Geschichten. Man möchte ja auch, dass das Kind schulisch dann möglichst, ja, etwas mithalten, ein bisschen mithalten kann auf jeden Fall. Was gibt es da für Möglichkeiten? Gibt es die überhaupt?
Also
Naja,
tatsächlich ist ja. Bitte, bitte,
man
Victoria.
kann natürlich versuchen, Nachhilfe
zu erhalten, auch unter Umständen. Gibt es ja in Kliniken, gibt es ja eigentlich auch immer die Schule. Aber es ist natürlich, es ist ein immenser Zeitaufwand, selbst sein Kind zu unterrichten. Ich habe ein Kind in der Beratung, das hat so schweres ADHS, dass es nicht schulfähig ist und in so einer Individual-Webschule teilnimmt. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, was die da machen. Es wird ja auch finanziert dann vom zuständigen Kostenträger, weil es einfach, weil es ja seiner Schulpflicht nachkommen muss. Und das ist definitiv nicht vergleichbar mit dem Unterricht. Also das ist nur ein Bruchteil des Stoffs, das vermittelt bekommt. Und man muss ja auch sagen, für die Familie ist es ja auch finanziell, also bei aller Liebe zum Kind, aber es ist ja auch finanziell, kann sich das einfach gar nicht jeder leisten, dass einer, eigentlich muss einer komplett mit dem Arbeiten aufhören, weil wenn ich 50% Fehlzeiten habe, schon wegen akuten Verschlechterungen, dann sämtliche Fahrten, die ja wirklich 200, 300, 400, 500 Kilometer entfernt in irgendwelche Spezialkliniken sind, dann bin ich dort 1, 2 Tage weg. Dann habe ich vielleicht noch ein Geschwisterkind oder irgendwie, das versorgt werden muss. Also das zu jonglieren und selbst noch berufstätig sein, ist ja quasi unmöglich. Und diesen Verdienstausfall kriegt man ja aber nicht bezahlt. Also die Steuererleichterung ist prima. Definitiv. Und das Pflegegeld ist ein sehr kleiner Tropfen auf einen heißen Stein. Aber im Vergleich dazu, wie auch finanziell das Leben aussehen würde, wenn man arbeiten könnte und das Kind gesund wäre oder die Ärzte näher erreichbar wären oder die es irgendjemand geben würde, der sich um die Fehlzeiten kümmert, dann ist unter Umständen auch gar nicht mehr die Zeit übrig, um sich selbst mit seinem Kind so lange intensiv hinzusetzen, weil irgendwie muss ja der Rest der Familie halt auch noch funktionieren.
Jetzt heißt ja unser Podcast heute Kinder mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf, Hilfen für Familien. Wo sind sie denn? Wo finde ich sie? Was gibt es für Hilfen? Und ja, erzählt mal, was mache ich? An wen wende ich mich? Natürlich vielleicht erstmal an die Pflegeberatung, aber was gibt es konkret für Hilfen? Vielleicht auch also, psychologischer Natur für mich als pflegende Angehörige, ne?
Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte, bevor wir gleich zu den refinanzierten Leistungen kommen, ist das, was Victoria schon gesagt hat. Geld, finanzielle Ausstattung. Denn daran hängt es. Es hängt daran, ob man durch die Situation durchkommt oder nicht. Es hängt an stabilen familiären Verhältnissen. Ich habe wirklich einen extrem hohen Anteil, was viel höher ist als der Bundesdurchschnitt, an Alleinerziehenden von pflegebedürftigen Kindern. Ja, also das sagen auch alle Kolleginnen und Kollegen, die im Kinderbereich viel unterwegs sind. Wir haben schon hier überdurchschnittlich viele alleinerziehende Mütter, aber auch Väter, wo ein Elternteil wirklich aufgibt. Und das darf man halt nicht außer Acht lassen. Man braucht stabile Hintergrundsituationen. Wir brauchen finanzielle Ausstattung. Und dann können wir natürlich über die refinanzierten Leistungen sprechen.
Sehr
Der erste
gerne.
Anlaufpunkt, ne, der erste Anlaufpunkt ist immer die Pflegeversicherung. Ja, ich stelle einen Antrag auf Pflegegrad. Fristwarnt, dann ist das erstmal vom Tisch. Dann bekomme ich im Optimalfall von der Pflegeversicherung erstmal eine Pflegeberatung angeboten, in irgendeiner Art. Und die muss ich natürlich ausschöpfen. Ja, und nicht nur einmal und nicht nur ganz kurz und nicht nur so von irgendjemandem, der mal ein pflegebedürftiges Kind gesehen hat, sondern von Profis. Denn das Thema fängt eben nur beim Pflegegrad an. Das führt über den Grad der Behinderung und die Eingliederungshilfe und Leistungen zu allen Dingen, die im normalen Leben so zustehen und möglich sein sollten, eben viel weiter. Und das heißt, ich brauche natürlich auch andere Spezialisten, Teilhabeberatung. Leider brauche ich ganz oft Fachanwälte für Sozialrecht, die für mich Dinge durchsetzen, weil einfach die Gesetzgebung nicht flexibel genug ist, um auf die individuellen Situationen einzugehen, die vorliegen.
Markus, du hast im Vorgespräch gesagt, es gibt kaum eine Familie, die nicht gerade irgendwie eine Klage aus deinem Umfeld anstrebt oder dabei ist, ne?
Also wenn nicht gerade eine Klage gewonnen hat und gerade keine hat und ich das noch nicht weiß, habe ich keine Familie, die keine Klage aktuell laufen hat. Oder sagen wir mal nicht kurz vorm Klageverfahren ist, weil wir reden halt nicht nur über die Pflegeversicherung, die wirklich oft das kleinste Problem ist, weil man da zumindest mit den medizinischen Diensten durch Stellungnahmen von uns Profis relativ häufig da die Richtung für die Eltern nochmal ändern kann, dass man hier nochmal Unterstützung geben kann, damit die vernünftige Einstufung, die zumindest ein bisschen Entlastung und finanzielle Entschädigung bringt, durchbekommt. Sondern wir reden halt wirklich immer auch von Klageverfahren in allen anderen Sozialgesetzbüchern.
Ich muss
Von
euch ehrlich...
Schwerbehinderten, ja.
Ja, na, ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin total entsetzt. Ich habe
Ja,
mir diesen
jeden
Podcast
Tag.
und dieses Thema wirklich anders vorgestellt, dass wir zum Beispiel darüber sprechen, was passiert denn eigentlich bei so einer Einstufung des Pflegegrades und so weiter. Und schon in unserem Vorgespräch wurde klar, gar nicht das Problem. Das sind gar nicht die Fragen, die wirklich bedrücken. Das sind gar nicht die Dinge, die schlecht sind und schwierig sind, sondern dass wir hier wirklich darüber sprechen, dass Familien mit pflegebedürftigen Kindern, ja, klagen müssen, um Rechte einzufordern, um Dinge einzufordern, die essentiellsten Dinge eigentlich, damit dieses Kind ein relativ normales, in Anführungszeichen, Leben führen kann, ja, in
Ja,
eine
und auch
Schule
da sind
gehen
wir
kann.
ja von normal echt, also das muss ich sagen, es gibt natürlich die tollen Beispiele, aber also wir sind von normal sehr weit entfernt. Es gibt nicht eine Stelle, die sagt, ich nehme Eltern in ihrer Situation an die Hand und begleite sie von A bis Z. Das macht jetzt der Markus, das mache ich, aber die meisten sagen, ja, wir machen nur Pflege, wir machen nur Eingliederungshilfe. Ah, das steht woanders, das interessiert mich gar nicht. Wir sind nur bundesweit zuständig, wir sind nur Landkreis, Bezirksebene oder Ländersache-Ebene zuständig. Jedes Bundesland hat andere Ansprechpartner, andere Formulare. Es ist, also dadurch, dass wir auch deutschlandweit tätig sind, fangen wir jedes Mal quasi, man kennt dann ja irgendwann seine Behörden, aber man fängt jedes Mal von vorne an. Was macht das Jugendamt? Was macht der Bezirk? Was macht der? Wer will den Antrag? Dann, ich habe reihenweise Kinder, da fällt die Schulbegleitung aus, ja, da muss das Kind zu Hause bleiben. Wo man denkt, ja, das Kind, also, und das ist, wenn wir darum reden, was würde denn den Eltern helfen? Den würde ja schon mal helfen, wenn diese Versorgungssituation, die ja eh bei weitem nicht das ist, wie man sich sein Leben vorgestellt hat. Wenn schon mal das, was man irgendwie sich erkämpft hat, funktionieren würde. Aber das tut's ja einfach nicht. Ich habe Kinder, die gehen in eine wunderbare Schule für Kinder mit Beeinträchtigung, mit Zerebralparesen. Die haben die tollsten Therapieangebote. Aber das funktioniert nur, wenn der Schulbegleiter da ist. So, und wenn der Schulbegleiter nicht da ist, dann ist das Kind zu Hause. Und ob dann die Eltern, arbeiten eigentlich. Interessiert niemanden. Und das erfahren die halt irgendwie um 7:50. Ja, der Schulbegleiter kommt heute nicht, dein Kind ist heute daheim. Viel Spaß damit. Und das sind ja auch Kinder, mit denen kann man vielleicht auch gar nicht einfach Homeoffice machen, weil die intensivpflichtig sind, etc. Nicht jedes intensivpflichtige Kind hat eine Intensivpflegekraft bei sich. Nicht alle Eltern können nachts schlafen, weil irgendwer auf ihr Kind aufpasst, sondern stehen mehrfach die Nacht auf, weil alle Monitore piepsen. Und jetzt, wenn mal jeder zurückdenkt, wie er die ersten Nächte mit einem Neugeborenen nicht schlafen konnte aus Angst, atmet dieses Kind noch und aufschreckt, es geht bei einem Neugeborenen ja irgendwann vorbei, aber bei den Kindern, die schwer krank sind, halt nicht.
Ich möchte gerne aus der pflegenden Vaterperspektive kurz einnehmen und da was dazu sagen. Mein Sohn ist 15 und wir gehen bei seinem 15-Jährigen nachts Kontrollgänge machen, ob es noch atmet, ob es Atemnebengeräusche hat, ob es Schleim produziert. Ja, welches Kind ruft denn nachts mit 15, weil es ihm scheiße geht? Das gibt's nicht. Ja, das ist nicht normal. Das ist furchtbar für alle Beteiligten. Und das führt natürlich dazu, dass Arbeitsleistungen beeinträchtigt werden. Wenn ich jetzt als zweifach pflegender Vater meine Frau nicht als Backup hätte, die sich in ihrem Kelleratelier verwirklichen konnte, dank einer lieben Freundin, die sich selbstständig gemacht hat und die dort jetzt so vor sich hin arbeitet, ja, und zwar dann, wann es geht. Und wenn ich mich nicht selbstständig gemacht hätte, weil es in der Festanstellung einfach nicht möglich war, weiterzuarbeiten, dann hätten wir diese perfekte Situation bei uns zu Hause nicht. Die wir natürlich nur dank der Leistungen der Pflegeversicherung, um das nochmal hier, und das muss jetzt keine Werbung für unseren KKH-Finanzier sein, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir diese Leistungen haben. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir überhaupt Leistungen haben. Das gibt es in keinem anderen Land so wie bei uns. Zumindest nicht so, wenn man es durchbekommt. Ja? Also das ist immer die Frage, man muss sich auf Dinge verlassen, auf Begutachtungen, auf Sachen, auf Worte, auf Zettel, auf Bürokratie. Da können wir uns drüber streiten, aber wir haben Leistungen. Und wenn ich keine Verhinderungspflege hätte, ja, eine der wichtigsten Leistungen im Kinderbereich, dass wenn meine Frau und ich verhindert sind oder wenn beide Kinder was haben und einer von uns verhindert ist und beide brauchen jetzt was, wenn ich nicht einen Dienstplan im Backup hätte, wo zwei Verhinderungspflegekräfte von meiner Pflegeversicherung bezahlt werden, ich könnte auch nicht so machen. Das würde nicht funktionieren. Ja?
Gutes Stichwort mit der Verhinderungspflege. Wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Glaubt ihr, dass sich Eltern noch scheuen, so jemanden zu engagieren, weil man dann sagen könnte, ach, die kümmern sich nicht ums Kind? Und wenn ja, Wie können wir dagegen steuern? Weil das ist was
Naja.
ganz, ganz Wichtiges. Du sagst es gerade, ne?
Das erste Problem ist das Scheuen, das zweite ist jemanden zu finden. Bei uns ist jemand aus dem Freundeskreis. Also du kannst ja niemanden engagieren. Also engagier mal jemanden wie mich um die Verhinderungspflege. Ich bin jetzt echt günstig mit knapp 50 Euro in der Stunde. Andere nehmen da 120 Euro. Da bist du mit deinen jetzt ab 1.7. dann 3.500 Euro. Bis dahin ist ja noch viel weniger. 1.7.25 wird es auf 3.500 Euro erhöht. Da bist du relativ schnell fertig mit 50 Euro in der Stunde. Ne? Also das kannst du nur über Privatpersonen abbilden, die dich
Ja.
unterstützen. Und da finde mal jemanden.
Und
Das
auch
ist
die
nicht
müssen
ohne.
gut geschult sein. Es ist ja
So
immer auch
ist
die
es.
Angst. Also, ich habe eben ein Kind, das darf nicht in die Mittagsbetreuung gehen, weil es einen Typ-1-Diabetes hat, weil sich das keiner zutraut. Und auch da, so banal das jetzt aus jedem, der aus dem Fach kommt, ist jetzt ein Typ-1-Diabetes handelbar. Aber für den normalen Laien, der sagt halt, ja, um Gottes Willen, er hat in den Medien gelesen, da ist mal ein Kind auf einer Klassenfahrt gestorben, ja, das ist die Verantwortung, tut er sich nicht an. Und da haben wir einfach auch so ein Problem. Man braucht halt auch den Menschen, der sowohl geeignet ist, sage ich jetzt mal, also irgendwas mit einem Kind machen kann, aber auch der geschult ist und es sich zutraut, diese Verantwortung zu übernehmen und wenn es nur für 2 Stunden ist und einfach auch irgendwie diesen Plan hat, was mache ich, wenn XY passiert. Und das, um diese Vertrauensbasis erstmal aufzubauen, ist unfassbar viel Arbeit notwendig. Und natürlich haben die Eltern auch Panik, weil die haben ja schon so viele Sachen erlebt und waren schon so oft so allein auf sich allein gestellt, dass die natürlich dann auch Angst erstmal haben, wieder loszulassen, weil sie sich denken, was nutzen mir 2 Stunden Erholung? Also wer von uns auch immer in 2 Stunden mit einem Alltag mit gesunden Kindern erholt ist. Aber was nutzen mir 2 Stunden Erholung, wenn ich danach ein viel größeres Chaos vorfinde, als ich verlassen habe und ich dann tagelang nacharbeiten muss, um das wieder gerade zu biegen? Das ist dann halt auch irgendwann eine Abwägungssache. Und das ist Gold wert, wenn man da jemanden hat. Aber es ist nicht so, dass ich einfach Kleinanzeigen durchsuche und ich nehme den Erstbesten und sage, pass mal bitte auf mein Kind 2 Stunden auf.
Ja, also Verhinderungspflege ist toll, sagen wir mal, wenn sie denn dann funktioniert und wenn man jemanden hat, Markus,
Ja.
ne?
Ja, lass mich dazu bitte zwei konkrete Tipps geben oder sogar drei, weil ich
Sehr
glaube,
gerne.
ich möchte gar nicht, dass dieser Podcast so extrem negativ schwingt, auch wenn das halt leider die Realität bei pflegenden Familien ist. Das muss man leider so deutlich sagen. Das ist einfach alles schwierig. Aber natürlich haben wir im Bereich Verhinderungspflege durchaus so ein paar Dinge, wie zum Beispiel spezialsitter.de. Also es gibt ein spezielles Angebot für Verhinderungspflege für Kinder mit Behinderung, mit Hilfebedarf zum Beispiel. Ja, vielleicht kann man das auch verlinken unten drin. Ich habe da keinen Deal mit denen, ne, aber ich stehe da auch auf der Plattform zum Beispiel. Also es gibt natürlich ganz viele solche Dinge. Da wird auch vermehrt dran gearbeitet, Gott sei Dank. Nicht zuletzt haben wir natürlich immer auch ein bisschen Connections vor Ort. Es gibt Kinderkrankenpflegedienste, die Verhinderungspflege anbieten. Ich arbeitete früher sehr viel mit Kleinanzeigen.de. Das hat wirklich am besten funktioniert. Bin da aber jetzt mehr so im Erwachsenenbereich noch im Kleinanzeigenbereich bei so Reinigungskräften über Verhinderungspflege. Aber im Bereich Kinder und Jugendliche schicke ich meine Leute an die Unis. Ich schicke die an die schwarzen Bretter in den Kellern und in den Mensen der Universitäten. Ja, das sind nämlich ganz viele Menschen, die verdammt coole Arbeiten machen, die wirklich richtig brennen für Pädagogikstudium, Psychologiestudium und was es alles gibt. Ja, und da kann man am schwarzen Brett solche Dinger wirklich gut hinhängen. Also wenn man einen Tipp aus dem Podcast mitnimmt, geht in die Unis und hängt dann die schwarzen Bretter, beziehungsweise macht das natürlich mittlerweile digital. Jede Uni hat eine Homepage mit dem schwarzen Brett, kann man alles sich registrieren, draufhauen. Das bringt's wirklich. Und ich möchte nochmal für die Pflegeberatung werben, weil natürlich haben wir Netzwerke, die wir pflegen. Und natürlich können wir leichter helfen, jemanden zu finden. Und solche Tipps, die wir jetzt gar nicht in der Fülle abbilden können zu jedem Thema, hier ja weitergeben.
Also es ist ja, es ist schön, dass du das sagst, dass wir hier noch ein bisschen was Positives reinbringen wollen. Deswegen danke für die Tipps. Dennoch hört es sich für mich so an, man muss sich doch selber echt kümmern. Natürlich mit Hilfe der Pflegeberatung, die wichtige Tipps für mich als Eltern parat hat. Markus, ich würde noch mal ganz gerne wissen, was wünschen sich pflegende Eltern eigentlich am meisten?
Weniger Bürokratie, weniger Ablehnungen. Das ist absolutes Top 1. Ja, also außer natürlich, ich wünsche mir lieber ein gesundes Kind. Ja, also das werden die Kolleginnen und Kollegen aus der, ich sag mal, aus der Pflegeversicherungsseite, die wahrscheinlich sehr häufig am Telefon angeschrien werden von wirklich überlasteten Eltern, werden das kennen, diesen Spruch, ich hätte auch lieber ein gesundes Kind statt 580 Euro im Monat. Ja, also das bekommen wir jeden Tag zigmal gesagt und ich vermute, die Kolleginnen an den Hotlines noch deutlich intensiver ins Ohr geschrien. Das ist natürlich Top 1, aber das kann ich nicht ändern. Das wird eher zunehmen, der Hilfebedarf aus vielen Faktoren in der Gesellschaft, sodass ich sagen muss, ich würde mir im Namen auch als pflegender Vater wünschen, dass man diese Kontrollen reduziert, ja, also dieses, ich muss jetzt dann vielleicht alle halbe Jahre, alle Jahre, das muss ich individueller gestalten können, ich muss Hilfe bekommen, dann, ich muss Pflegeberatung bekommen von jeder Kasse, auch von Kassen, die meinen, die brauchen das nicht, muss ich bekommen von den absoluten Profis und nicht 0815. Solche Dinge muss ich individueller gestalten. Ich brauche mehr Qualität in der Beratung, ja, damit ich den Leuten helfen kann und ich muss von dieser verdammten Bürokratie weg, um das sehr deutlich zu sagen, und von diesem, ich lehne erstmal ab. Ich muss erstmal im Sinne des Kindes entscheiden, finde ich. Und dann können wir darüber sprechen, ob es dort gerechtfertigt war.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein langer Weg dahin ist, die Bürokratie runterzufahren. Ansonsten muss ich euch wirklich sagen, ich glaube, wir haben einen Überblick darüber bekommen, was es eigentlich bedeutet, ein pflegebedürftiges Kind zu haben. Und wir haben jetzt hier tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, zwischen Pflegegrad 1 und 3 miteinander gesprochen. Dann gibt es eben noch die ganz schweren Fälle, Markus, die du auch bei dir hast, die du betreust. Inklusion, Riesenthema, sprechen wir seit Jahren drüber. Da muss echt viel passieren. Und ich glaube, das, was wir machen können, ist jetzt einfach noch mal ein paar Links unter diesen Podcast zu setzen. Wenden Sie sich auf jeden Fall an Ihre Pflegekasse, an die Pflegeberatung. Da sind hoffentlich ganz viele Menschen, die fachlich gut vorbereitet sind auf diese Themen und Ihnen da weiterhelfen können. Und dann würde ich mich einfach freuen, wenn die letzten Worte ja ihr übernehmt, Markus und Viktoria. Ich danke euch erstmal ganz herzlich, dass ihr dabei wart und ihr könnt gerne noch ein Schlusswort an alle Zuhörer richten. Viktoria, magst du anfangen?
Ja, gerne. Also was ich noch allen meinen Familien in der Beratung eben mitgebe, sowohl der Pflegeberater vor Ort kennt auch ja andere Familien im Umkreis, als auch dann, es gibt quasi zu jeder Erkrankung auch immer wirklich Online-Elterngruppen, WhatsApp-Chats, Telegram, wo auch immer man sich wohlfühlt. Aber sei es wirklich mal auch zusammen auf den Spielplatz zu gehen mit einer Familie, die einfach das Gleiche oder eine ähnliche Thematik hat, einfach denselben Bürokratiewahnsinn kennt und sich mal auszutauschen und da jemanden zu haben, zum Wissen, hier kann ich auch mal wirklich meinen Frust loswerden und der weiß, wovon ich rede. Und eben auch in Foren kann man einfach wirklich auch sehr, sehr gute Tipps bekommen, wie hat es jemand durchbekommen, dass man nicht das Gefühl hat, man steht alleine da, sondern man weiß, irgendwer anders kämpft hier auch, hat es durchgekriegt und da kann man sich gegenseitig helfen und es kann eine sehr, sehr große Stütze für die Familien sein und empfehle ich allen.
Markus, hast du noch ein Schlusswort?
Tatsächlich genau das Gleiche, Austausch und Vernetzung. Es ist das A und O und organisiert euch, vernetzt euch, verknüpft euch, seid beieinander, füreinander da. Und nicht zuletzt möchte ich natürlich schließen mit einem Dank an die KKH, dass sie das möglich macht, dieses Wissen zu verbreiten, denn das ist absolut wichtig und relevant.
Da schließe ich mich absolut an. Und Markus, kurze persönliche Frage noch. Glaubst du, deine Kinder sind heute zufrieden, wie sie bei weggekommen sind?
Ja, ich habe nicht Kinder, sondern Teen und Twen gesagt, sie werden glücklich sein.
Sehr gut, wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich für diesen kleinen Ausschnitt im Thema Kinder mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf, Hilfen für Familien. Ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen. Herzlichen Dank, Markus Oppel, Pflegeberater und absoluter Experte auf dem Gebiet pflegebedürftige Kinder. Schön, dass du da warst.
Gerne doch.
Und Viktoria Eiden, Pflegeberaterin von FAMPLUS und absolute Expertin auch auf dem Gebiet. Ich danke dir ganz herzlich.
Dankeschön.
Und für Sie, bleiben Sie gesund und klicken Sie einfach mal auf die Links, die wir hier unter diesem Podcast bereitstellen.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.